Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des HR-Podcasts. Ich musste mir nicht lange überlegen, wer denn der erste Gast sein soll, mit dem wir euch inspirieren wollen, denn es gibt kaum jemanden in der österreichischen HR-Szene, der trotz seines enormen Erfolgs gerade in den letzten 6 Jahren trotzdem so menschlich, authentisch und herzlich geblieben ist wie er.
Der nächste Schritt und das nächste Ziel ist dann, eine gemeinsame Zieldefinition zu finden. Und das ist aus meiner Sicht nie Umsatz oder Nummer eins am Markt, sondern das muss irgendetwas sein, wofür Menschen auch gerne aufstehen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da einfach ein Ziel findet, das Menschen auch wirklich mitnimmt.
Ja, hallo. Ich darf herzlich bei uns im HR-Podcast Rudi Bauer begrüßen. Für alle, die ihn noch nicht kennen, er war jetzt 6 Jahre Geschäftsführer von Österreich Stepstone und zusätzlich auch Chief Evangelist. Hallo Rudi.
Hallo Julia.
Rudi, ich freue mich total, dass wir einer der Ersten sind, denen du ein Interview gibst. Und was mich natürlich brennend interessiert ist, wie geht es dir im ersten Monat bei VR Developers?
Du, es ist eine wahnsinnig spannende neue Herausforderung. Es war jetzt wirklich so, dass ich ja irgendwie für mich selbst ja vor 25 Jahren schon mal herausgefunden habe, dass es ja Menschen gibt, die gern Schiffe bauen und es gibt Menschen, die fahren dann damit. Und ich habe für mich halt wirklich vor langer Zeit schon mal herausgefunden, dass Schiffe bauen eigentlich so meine große Leidenschaft ist. Und nach 6 Jahren oder fast 7 Jahren bei Stepstone habe ich jetzt irgendwie dort für mich, glaube ich, das Schiff soweit fertig gebaut, dass ich weiß, dass es fährt, dass alles gut ist. Und das war für mich, ist die Sehnsucht halt sehr groß geworden, wieder mal rauszugehen und wieder mein neues Schiff zu bauen. Und wir Developers ist ein ganz ein cooles, junges Team mit einer coolen Vision, denen ich jetzt ganz gut auch helfen kann, Struktur zu finden und mich da einzubringen. Und es macht mir gerade sehr viel Spaß. Es ist anstrengend, es ist spannend, aber es macht viel Spaß.
Was ist denn deine genaue Rolle bei VR Developers?
Ich bin bei VR Developers reingekommen, irgendwie so mit dem offiziellen Titel Vice President Digital Classifieds. Das ist ein sehr groß klingender Titel, aber dahinter verbirgt sich wahrscheinlich zu überlegen, was können wir entwickeln, was sind so Geschäftsmodelle, die funktionieren werden. Und ich bin da jetzt im Moment Papa-Coach und der halt viele, viele Jahre Berufserfahrung mit reinbringen kann.
Ah, Papa-Coach, okay. Warst du denn in den Anfängen bei Stepstone auch Papa-Coach? Oder sagen wir es genauer, wenn du dich zurückerinnerst vor 6, 7 Jahren, als du bei Stepstone angefangen hast und wenn du es vergleichst mit den Anfängen jetzt bei VR Developers, was ist denn gleich, was kommt dir bekannt vor im Sinne von, ja, habe ich schon mal erlebt und was ist komplett anders?
Du, ich glaube, es ist in Wahrheit der große Unterschied, ist, dass das eine halt ein sehr, sehr großes Unternehmen damals schon war, in Österreich halt ein kleines Team. Also die Teamgröße ist sehr vergleichbar, die Ausgangssituation, wenn man es nur auf den Markt bezieht, ist auch sehr, sehr ähnlich. Wenn man es von der Struktur her sieht, ist natürlich ein Unterschied, ob du in einem Unternehmen arbeitest, das damals, Stepstone hatte damals so knapp 1500 oder 1800 Mitarbeiter, VR Developers hat insgesamt knapp 30 oder 35, und das ist vielleicht so der große Unterschied, dass du halt in Wahrheit anders agieren kannst, dass du flexibler sein kannst in deinen Entscheidungen, weil du einfach die großen Wege nicht gehen musst. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer auf der monetären Seite ist es ein Unterschied, ob du für ein großes Unternehmen arbeitest, das fast schon Konzerngröße hat, oder ob du für ein kleines Unternehmen arbeitest, das Startup-Größe hat. Aber ansonsten sind es Menschen, denen du in die Augen blickst, die haben Leidenschaft bei dem, was du ihnen erzählst, und es fängt zu flackern an, es fängt nicht zu flackern an, und dementsprechend glaube ich, das ist sehr, sehr gleich. Und das ist das, was mich auch treibt, diese Leidenschaft, Menschen in die Augen zu sehen. Und wenn ich das Leuchten sehe, dann weiß ich, ich bin am richtigen Weg, und an dem Thema bauen wir halt dann gemeinsam weiter.
Wenn man deine ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragt, gibt es wirklich nur positives Feedback? Wie schaffst du das denn eigentlich, dass du dein Team, deine neuen Mitarbeiter gleich zu Beginn, wenn du in ein Unternehmen kommst, in deinem Band ziehst? Was sind deine Geheimnisse, wenn man in ein Unternehmen neu kommt? Was sind die ersten Schritte, die eine Führungskraft machen muss oder besser gesagt, die du gemacht hast, an denen man nicht vorbeikommt?
Ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang einmal nicht zu viel zu reden, sondern einmal viel mehr zuhören. Ich glaube, Menschen wollen ihre Geschichten erzählen, Menschen wollen ihre Befindlichkeiten dir erzählen, ihre Gefühle dir wiedergeben und sie möchten in Wahrheit auf Augenhöhe wertgeschätzt und ernst genommen werden. Ne? Und ich habe halt immer diese Demut auch mitgebracht, wenn ich in ein neues Unternehmen gehe, und ich glaube, das Demut beschreibt es auch wirklich ganz gut, einfach den anderen auch wirklich das Gefühl zu geben, dass sie dir viel mehr geben können, als du ihnen am Anfang geben kannst, weil die haben eine Geschichte, die haben Erfahrungen gemacht, die haben Dinge gesehen, die funktionieren, die haben Dinge gesehen, die nicht funktionieren, die haben Lust erlebt, die haben Frust erlebt, die haben Freude erlebt und sind durchs Tal der Tränen auch gegangen. Das ist in jedem Unternehmen das Gleiche. Und ich glaube, man gewinnt Menschen dann, wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass man sie ernst nimmt. Und das versuche ich zu tun. Ich setze mich in One-to-Ones mit allen zusammen. Ich will wissen, was sie treibt, ich will wissen, was sie mit Leidenschaft erfüllt, ich will wissen, was sie frustriert, was sie fröhlich macht und was sie traurig macht. Und ich glaube, wenn man mit diesem Zugang an Menschen rantritt, dann ist es auch völlig egal, in welcher Position, in welchem Unternehmen, in welcher Größe von Unternehmen, dann kommst du halt sehr, sehr nahe an diese Menschen auch ran und von dort weg lässt sich's halt dann am schönsten gemeinsam etwas aufbauen. Ne?
Hast du dir für den ersten Monat bereits vorab Ziele gesetzt, die du erreichen musstest, oder hast du alles auf dich zukommen lassen?
Nein, ich glaube, Ziele sind immer etwas, man kann Ziel, glaube ich, nur festmachen. Mein Ziel war im ersten Monat, möglichst viele dieser Menschen kennenzulernen, mir selbst ein Bild zu machen, dieses Bild dann auch mit der Frische dieses Fremdseins. Und ich glaube, das ist auch der größte Vorteil, den man so als Neuer einbringen kann, dass man einfach keine Betriebsblindheit mitbringt. Und die vergeht auch sehr, sehr schnell. Also dieser Zustand ändert sich auch sehr, sehr schnell. Man ist sehr, sehr schnell drinnen in Systemen und gefangen in den Denkweisen von Unternehmen. Und ich versuche da immer, diese Frische möglichst auszunutzen und zu sagen, ganz schnell auch ein Bild zu zeichnen und das mit dem Management auch zu kommunizieren und zu sagen, das ist mir in den ersten 3 Tagen aufgefallen, das sind so die Stimmungsbilder, die ich eingefangen habe, das bringe ich für mich selber zu Papier. Und ansonsten habe ich eigentlich vor, möglichst viel mit diesen Menschen zu kommunizieren, jeden Einzelnen dort abzuholen, wo er gerade steht. Und der nächste Schritt und das nächste Ziel ist dann, eine gemeinsame Zieldefinition zu finden. Und das ist aus meiner Sicht nie Umsatz oder Nummer 1 am Markt, sondern das muss irgendetwas sein, wofür Menschen auch gerne aufstehen. Und das hat meistens nichts mit, ich mache meine Eigentümer reicher, als sie schon sind. Das funktioniert ganz selten. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man da einfach ein Ziel findet, das Menschen auch wirklich mitnimmt. Und das ist ein schwieriger Prozess, das ist ein anstrengender Prozess, das ist ein Prozess, wo man halt vorher auch ganz genau wissen muss, wer die Menschen sind, weil wenn man dieses Wofür nicht erkennt für jeden Einzelnen individuell, lässt sich ganz schwer dann ein gemeinsames Ziel finden.
Hast du eigentlich schon ein Bild von Via Developers? Sprich, wo soll es hingehen? Oder besser gesagt, in welche Richtung soll dieses Schiff, das du gerade baust, segeln? Wird sich der Markt deines Erachtens nach drehen? Und was macht für dich derzeit den Unterschied zur Konkurrenz aus?
Ich glaube, wir sind in ein paar Berufssegmenten und ich meine, diese War for Talents Diskussion gibt es ja seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, was passiert ist, dass das, was wir bis jetzt an War for Talents auf den Märkten gesehen haben, war ja immer nur so die Spitze des Eisbergs. Und wenn man sich so Bevölkerungsentwicklungen in Europa anschaut, dann wird es in den nächsten 10 Jahren noch ganz, 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 ganz viel Kampf um Talente geben. Es wird ganz, ganz viel Bedarf geben und wenig Angebot, weil einfach die Bevölkerungsentwicklung eine dementsprechende Kurve eingeschlagen hat. Und das hat mit Geburtsraten der letzten 20, 30 Jahre zu tun und mit der Pensionierung der Babyboomer-Generation. Und ich glaube, dass es so ist wie in der Medizin. Also du kannst lange zum Hausarzt gehen und er kann dir in vielen, vielen Dingen auch helfen. Irgendwann brauchst du den Facharzt. Und ich glaube, es gibt ein paar Berufsgruppen und da werden noch welche dazukommen. Und ich glaube, IT und Developer ist so die erste, wo wir es halt spüren, wo halt normalmedizinische Dosen nicht mehr helfen und wo du halt dann Spezialisten brauchst. Und ich sehe wir Developers, und das ist sehr schlau, was die gemacht haben, die sind einfach über die Community, über das Verständnis für die Zielgruppe in den Markt gestartet, haben sich die ersten 3 Jahre, seitdem es die gibt, eigentlich ganz intensiv nur damit beschäftigt, über Events, über Content-Formate Developer kennenzulernen. Und die kennen die Developer mittlerweile, die wissen, was die wollen, die wissen aber ganz genau, was die nicht wollen. Und ich glaube, jetzt daraus im Prinzip eine Plattform zu bauen, die Developer mit den Unternehmen verbindet, ist ein ganz schlauer Weg. Aber ich sehe es als sehr spezialisierten, sehr spitzen Weg, der halt wirklich eine Zielgruppe ganz intensiv betreut, ganz intensiv auch kennenlernt und sich halt wirklich als Spezialist positionieren will.
Was würdest du denn persönlich einem Unternehmen raten, das 10 bis 20 Developer sucht? Wie geht man vor? Was ist der beste Weg? Was sind eigentlich die Fehler, die die meisten machen und die man eigentlich nicht machen sollte?
Also ich glaube, was Developer im Moment von anderen Berufsgruppen vielleicht ein kleines bisschen unterscheidet, ist, die haben erkannt, dass sie sehr, sehr gesucht sind. Die haben erkannt, dass sie sich eigentlich nicht selbst verkaufen müssen, sondern dass sie durchaus jetzt im Moment gerade diese Situation am Markt vorfinden, dass sie umworben werden wollen. Und was heißt umwerben? Wir wissen es alle aus unseren privaten Umfeldern. Umwerben bedeutet sich um jemanden bemühen. Und bemühen jetzt nicht im Sinne von Mühe, sondern bemühen im Sinne von Verständnis entwickeln, die Leidenschaften kennen, sich individuell mit Personen auseinandersetzen zu wollen. Also so dieser Einheitsbrei, wir nehmen eine Stellenanzeige und legen dann Traffic drauf und dann wird es schon funktionieren, funktioniert im Moment bei dieser Zielgruppe halt gar nicht. Und ich glaube, die denken ein bisschen anders. Das hat mit ihrem Job zu tun. Wir erwarten von denen, dass sie unfassbar agile sind in dem, was sie beruflich dann für uns tun und behandeln sie in einer Art und Weise, die von agile kilometerweit oder Lichtjahre entfernt ist. Und ich glaube, dieses Umdenken einfach, wenn ich von jemandem will, dass er flexibel, wendig, schnell ist, dann muss ich halt selber auch flexibel, wendig und schnell werden, um an diese Menschen ranzukommen. Und die erwarten sich das im Umkehrschluss halt genauso. Und die lassen sich halt nicht mit Einheitsbrei abspeisen. Die haben Bedürfnisse. Und ich glaube, wir haben alle miteinander ganz, ganz wenig Zielgruppenverständnis immer noch für Menschen da draußen. Und ich habe immer gesagt, es gab in der Vergangenheit Prozesse, die wahnsinnig lang gedauert haben, ein Bankkonto zu öffnen, hat in den 80er, 90er Jahren auch noch 3-4 Wochen gedauert, heute dauert es 3-4 Minuten. Und es versteht halt keiner mehr, warum ein Bewerbungsprozess einmal die erste Antwort schon einmal 14 Tage dauern muss. Und ich glaube, die Zielgruppe zeigt es uns halt, weil wir von denen in Wahrheit halt eine unfassbar agile Arbeitsweise verlangen. Ja. Die müssen in Sprints denken und werden in Monaten und Lichtjahren eigentlich behandelt. Ja. Und das passt halt für die auch nicht zusammen.
Und was bitte soll das ein Arbeitgeber machen, der eher starre Prozesse hat, der keine flachen Hierarchien, sondern starre Hierarchien, lange Entscheidungsprozesse hat, der aber ganz dringend Developers benötigt und mit Agile gar nicht umgehen kann? Wie soll man da als Arbeitgeber in den Markt rausgehen?
Also ich glaube, dass man in Wahrheit HR schon lange nicht mehr eine Beschaffungsabteilung in einer Organisation ist. Und ich glaube, was man tun kann, wenn man Strukturen hat und Prozesse hat, man kann sich auch Special Task Forces im Unternehmen aufbauen, die halt dann genau auf diese Dinge reagieren können, denen man halt dann das Beauvoir gibt, flexibel, schnell und wendig sein zu dürfen. Das ist eine Variante. Man kann es in Wahrheit auch auslagern. Also es gibt im Prinzip auch Recruiting-Partner und Spezialisten da draußen am Markt. Und wir Developers hat ja auch eine Pay-Per-Hire-Unit, die im Prinzip nichts anderes macht, als eigentlich diese Leute anspricht und mit Unternehmen in Verbindung bringt. Ich glaube, am Ende des Tages entbindet es aber Unternehmen nicht davon, irgendwann auf diese Marktveränderungen auch zu reagieren und sich halt diese Flexibilität auch intern anzuschaffen und zu sagen, okay, vielleicht ist es höchste Zeit, sich von starren Prozessen einmal zu verabschieden. Vielleicht ist es auch höchste Zeit über Hierarchiestufen, die vielleicht eh schon lange nicht mehr sinnvoll sind, weil ich glaube, Hierarchien waren immer dann gut, wenn du wenig komplexe Geschäftsmodelle hattest, wo du halt Überweisungsketten von oben nach unten Kommandos durchgeben konntest. Ich glaube, wir leben in einer unfassbar komplexen und immer komplexer werdenden Welt. Und ich glaube, dass starre Hierarchien und diese Turmbauweise für Unternehmen schon lange nicht mehr zeitgemäß ist. Und das gilt für alle Branchen quer durch. Ich glaube, wir leben davon, dass wir in Teams schnell, flexibel und wendig agieren und interagieren können. Und vielleicht ist es heute halt auch einmal Zeit, sich Gedanken zu machen, ob wir noch die richtigen Strukturen in manchen Unternehmen haben, um mit den Generationen, die wir halt am Arbeitsmarkt gerade vorfinden, in Zukunft auch so arbeiten zu können, dass die Spaß dran haben, dass sie produktiv sein können und dass die Effizienz halt hoch genug ist.
Also du glaubst, dass einer der Wendepunkte für ein Unternehmen die Agilität ist, das Wendigsein. Was sind denn sonst noch die Herausforderungen, die du nach Corona siehst, gerade im Fachkräftemangel oder im War for Talents oder bei der Suche nach Developern? Das eine ist, das Unternehmen agiler zu machen, aber was sind noch so Herausforderungen, wo du sagst, da muss man jetzt gezielt drauf schauen, wenn man sich gerade die letzten Entwicklungen angesehen hat, um auch die Talente zu behalten. Das heißt, nicht nur zu finden und dann eventuell zu überzeugen, dass sie hineinschnuppern ins Unternehmen, sondern diese Developer und Menschen so aufzubauen, dass sie auch im Unternehmen glücklich sein können.
Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade reingebracht hast. Ich glaube, Recruiting ist ja dann noch problematischer, wenn du nicht nur neue Menschen finden musst, die du brauchst, um Wachstum, neue Produktbereiche, ein neues Portfolio zu entwickeln. Dafür brauchst du neue Ressourcen möglicherweise. Aber das größte Problem in vielen Unternehmen ist ja gar nicht die, die du neu brauchst, sondern die, die du verlierst, die du nachbesetzen musst, weil du jemanden verloren hast, weil du seine Erwartungshaltung nicht erfüllst, weil du sein Vertrauen enttäuscht. Und da gibt es ja ganz viele Studien und da gab es auch von Stepstone unfassbar viel Zahlenmaterial dazu. Und da ist immer wieder rausgekommen, dass der häufigste Kündigungsgrund in Wahrheit für Menschen der Vorgesetzte ist. Der Vorgesetzte, der direkte Vorgesetzte als Person. Das sind 66% der Fällen, wenn ich so richtig noch im Kopf habe, ungefähr 2/3 der Menschen kündigen wegen ihrem Chef. Und ich glaube, dort muss man ansetzen. Wenn ich 2/3 deswegen verliere, weil sie mit ihrem Chef nicht können, mit seiner Denkweise, mit seiner Wertschätzung, mit seiner Haltung gegenüber mir als Mitarbeiter. Und ich glaube, dass dort ein unheimlicher Hebel auch für Unternehmen ist, wenn man sich einmal Gedanken dazu macht, wie wollen Menschen behandelt werden, wie gehe ich mit ihnen um. Und was Corona uns gezeigt hat, und das wäre eigentlich eine Riesenchance, wenn man es als Unternehmen nutzen will, Corona hat uns schlagartig, und ich glaube, das war das, warum es so eingefahren ist, es hat uns schlagartig die Kontrolle entzogen. Und dann haben wir gesehen, dass in Wahrheit mit Vertrauen auf einmal trotzdem, obwohl wir schlagartig in einer geänderten Situation waren, dass Menschen auf einmal im Homeoffice gesessen sind und wir als Führungskräfte mussten denen ja vertrauen, weil die hätten ja auf der Couch liegen und Netflix auch schauen können. Und witzigerweise hat man aber gesehen, dass in vielen Unternehmen die Kommunikation sich auf einmal verbessert hat, obwohl wir gar nicht zusammen waren. Dass in vielen Unternehmen die Produktivität auch gestiegen ist, weil die Menschen wirklich gearbeitet haben. Und ich glaube, was jetzt eigentlich höchst an der Zeit wäre, dass Kontrolle und Vertrauen in Unternehmen mal Platz tauschen. Dass wir als Unternehmen uns einmal wirklich die Frage stellen, was würde passieren, wenn wir unseren Mitarbeitern ein bisschen mehr vertrauen würden, sie ein bisschen weniger kontrollieren würden, dann würden ein paar ganz damische KPIs auch rausfallen, die wahrscheinlich seit Jahrzehnten schon keinen Sinn mehr machen. Und wenn das Ganze noch überdacht würde von einem gemeinsamen Ziel, wo Menschen sagen, das erfüllt mich nicht nur rational, sondern auch leidenschaftlich bis zu einem gewissen Sinn, bis zu einem gewissen Grad, dann wäre das eigentlich eine ganz, ganz coole Voraussetzung, um Mitarbeiter auch zu behalten, weil sie sich wertgeschätzt fühlen, weil sie das Gefühl kriegen, okay, mein Know-how, meine Kompetenz ist in diesem Unternehmen wirklich ein Beitrag, den ich leisten kann. Man vertraut mir, man wertschätzt mich dafür. Ich kriege die Anerkennung, die ich mir wünsche. Und dann wäre das in Wahrheit schon einmal ein richtig großer Schritt in eine, glaube ich, auch Unternehmensform, wo Mitarbeiter glücklich sind, wo sie auch nicht weg wollen, wo sie bleiben. Ich glaube, dass Mitarbeiter ganz oft deswegen gehen, weil sie halt das Gefühl haben, nicht wertgeschätzt zu werden und weil man ihnen einfach schlicht und ergreifend zu wenig vertraut und sie einfach kontrolliert, wie wenn sie Kleinkinder wären. Ja. Und das ist für mich etwas, was, glaube ich, Corona uns auch schon ein bisschen gezeigt hat, dass es durchaus, dass da Potenzial da ist und dass man da viel tun kann.
Es gibt jetzt wahnsinnig viele Diskussionen um Homeoffice, ja, nein, zurückholen, wie zurückholen, überhaupt zurückholen. Da würde mich deine persönliche Meinung interessieren. Glaubst du, dass zu viel Homeoffice oder die ganze Zeit Homeoffice eine Unternehmenskultur zerstören kann?
Du, ich glaube, es ist wie überall im Leben. Ja, die Dosis macht das Gift. Und ich glaube, dass auch kein Mitarbeiter, und das ist vielleicht das Learning, das wir alle im Prinzip durch Corona auch als Menschen gelernt haben. Es gab immer wieder Diskussionen in meiner Vergangenheit in sämtlichen Unternehmen seit vielen Jahren, dass Mitarbeiter gesagt haben, das Coolste wäre, wenn ich nur mit dem Homeoffice arbeiten könnte. Ja, dann haben die, die jetzt wirklich lange im Homeoffice gesessen sind, inklusive mir selbst auch herausgefunden, sehr schmerzhaft, dass uns die Menschen auch fehlen, dass wir den Kontakt zu unseren Kollegen und zu den Mitarbeitern auch brauchen. Und ich glaube, dieser goldene Mittelweg, ja, der so wahnsinnig schwer im Leben bei allen Dingen zu finden ist, wäre das Optimum. Es gibt auf der einen Seite wahnsinnig viel Flexibilität, auf der anderen Seite neue Möglichkeiten und auf der dritten Seite wahrscheinlich eine komplett andere Bindung. Also ich glaube, dass Unternehmen in Wahrheit gar nicht in der Situation sind, entscheiden zu müssen, Homeoffice ja, nein, es ist keine digitale Entscheidung. Es ist in Wahrheit etwas, was du wahnsinnig schön skalieren kannst und was du in Wahrheit auch Mitarbeitern freistellen kannst. Und wir bei VR Developers haben es im Moment so, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir versuchen regelmäßig irgendwie so 2-3 Tage jeder von uns auch irgendwie im Office zu sein und die restliche Zeit arbeiten wir dann vom Homeoffice. Und es gibt dir natürlich auch die Chance, wenn du an konzeptionellen Dingen arbeitest, habe ich es halt zu Hause ruhiger, angenehmer, da kann ich mich hinsetzen. Für meine Lebenssituation passt es super. Wenn jemand 3 kleine Kinder zu Hause hat, ist das wieder ganz anders. Und ich glaube, einfach den Menschen die Gestaltungsfreiheit auch zu geben, das bis zu einem gewissen Grad mitgestalten zu dürfen und zu sagen, so wie es für mich am besten passt, so darf ich es mir einteilen und dazwischen bin ich halt dann im Office oder bin ich halt einmal am Vormittag im Homeoffice. Ich glaube, wir haben gesehen, dass es technisch kein Problem ist. Wir haben gesehen, dass es, wenn du ein klares Ziel als Unternehmen hast, auch in der Abwicklung funktioniert. Und ich glaube, das ist jetzt eine Chance zu nutzen und zu sagen, gut, da hat uns Corona jetzt schlagartig in eine Situation gebracht, uns damit beschäftigen zu müssen. Jetzt analysieren wir, was haben wir gelernt daraus und dann setzen wir das so um, dass wir alle miteinander noch besser, noch produktiver und noch freier zusammenarbeiten können, wäre eigentlich richtig cool.
Rudi, ich danke dir vielmals. Es waren wirklich so coole Einblicke in dein Mindset. Wenn man dir so zuhört, merkt man, du hast extrem viel Erfahrung. Du hast auch eine enorme Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht. Was, wenn ich dich fragen darf, sind noch so die Punkte in deiner Persönlichkeit, in deinem Führungsdasein, wo du dich noch hinentwickeln möchtest, also noch hinkommen möchtest, oder was hast du noch vor? Oder lässt du alles auf dich zukommen? Gibt es so gewisse Sachen im Leadership oder im strategischen Management oder, wo du sagst, dass du dich noch weiterentwickeln willst, dass das noch ein großes Feld ist, das du vor dir hast? Oder, ja, Rudi, gibt es da noch etwas, was der Rudi Bauer lernen kann, oder weißt du schon alles?
Ich glaube, der Rudi Bauer hat jetzt, ich bin jetzt 54, das ist ja kein Geheimnis, ich habe in meinem ganzen Leben immer wieder ganz, ganz viel und ich lerne täglich neue Dinge und das Einzige, was ich in meinem Leben irgendwann einmal für mich selber so ein bisschen auf die Seite gelegt habe, ist großartig Pläne zu schmieden und Pläne zu machen, weil bei aller Planungsqualität und bei aller Planungsgenauigkeit und bei allem Aufwand, den Unternehmen und Menschen in ihre Lebensplanung stecken, ja, stellt sich für mich dann die Frage, da ist so viel Know-how da wird so viel Aufwand betrieben, warum hat keiner, ich kenne kein Unternehmen, das Corona in den Businessplan reingenommen hat, wie sie den Businessplan für 2020 erstellt haben. Und das zeigt uns aber auch, dass du es eh nicht planen kannst. Ja, und ich bin halt einer, der neugierig ist, ja, und meine Neugierde ist halt dann auch vielleicht auch der Trigger für mich, der mir dann immer wieder neue Dinge zeigt, und weil ich halt neugierig bin, schaue ich halt dann sehr genau hin, und wenn man sehr genau auf etwas hinschaut, dann lernt man auch was. Ja. Aber so für mich jetzt irgendwo so einen großen Plan aufzustellen, würde mich selbst sehr, sehr hemmen, nämlich insofern, weil ich sage, das ist ein bisschen wie wenn du mit Scheuklappen auf einem Weg entlang gehst, dann bist du zwar sehr fokussiert und hast das Ziel vor Augen, aber auf der anderen Seite siehst du halt die Blumen am Wegrand nicht mehr. Und ich mag halt die Blumen am Wegrand auch sehr. Und ich glaube, es liegen so viele Chancen neben dem Weg irgendwo auf dem Feld, auf der linken oder rechten Seite, die man halt, wenn man zu fokussiert auf ein Ziel zusteuert, auch nicht mehr sieht. Ja, und ich glaube, da ist auch wieder diese Balance wichtig, zu sagen, ich bin fokussiert, ich habe ein Ziel, aber ich gebe mir trotzdem selbst den Freiraum, die Dinge links und rechts des Weges auch sehen zu dürfen, einmal stehen zu bleiben, sich das in aller Ruhe anzusehen und zu sagen, könnte spannend sein, da will ich jetzt mehr wissen drüber. Und so kommen auch im Prinzip meine Lernkurven zustande, indem ich mir halt einfach dann Dinge anschaue, die ich halt spannend finde und sage, da möchte ich jetzt noch was lernen. Ich glaube, wo ich immer lernen kann, ist vielleicht genau die Gegenseite zu sagen, ich bewundere auch Menschen, die ein ganzes Leben lang einen Plan haben, ja. Ich hatte mein ganzes Leben lang noch nie einen. Ich hatte auch noch nie eine klassische Karriereplanung für mich selbst. Das sind immer Dinge, da sind Türen zugegangen und dann sind neue Türen aufgegangen. Und weil ich halt neugierig war, habe ich bei jeder reingeschaut und gesagt, die Tür finde ich besonders spannend, lass mich da mal weiter reingehen.
Also du glaubst nicht, dass es Glück ist, sondern du glaubst, dass es deine Neugier ausgemacht hat?
Du, ich glaube, es ist Neugierde in Kombination mit mutig sein. Also ich hatte auch nie Angst davor zu scheitern, weil ich einfach der Meinung bin, dass Scheitern dazugehört. Also ich glaube, wenn du nicht scheiterst, Menschen lernen halt in Wahrheit, unser Gehirn funktioniert prinzipiell nach einer sehr simplen Methode, soweit ich es verstanden habe, und das ist Trial and Error. Und das steht ja auch der agilen Arbeitsweise in Unternehmen sehr stark im Weg, und das ist ja für mich etwas, was über Agilität zu reden, wenn man keine Fehlerkultur implementieren will, ja, wird sich nicht ausgehen. Weil Agilität bedeutet, ich probiere etwas aus und wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, habe ich was gelernt daraus. Und wir haben in Europa halt eine sehr, sehr schwache Fehlerkultur und Fehler sind ja immer noch etwas, was wir wahnsinnig gern unter den Teppich kehren. Nur Agilität ohne Fehler machen zu dürfen, geht nicht. Das ist ein Widerspruch und deswegen braucht man über Agilität auch in Unternehmen erst dann nachdenken, wenn man sich vorher überlegt hat, wie schaut unsere Fehlerkultur aus.
Apropos Fehler, warum sagst du den Zuhörern, wäre es ein Fehler, diesen Podcast, den wir gerade drehen, nicht zu hören?
Du, ich nehme mich selber auch nicht so wichtig. Ich glaube, es wird Menschen geben, die finden das, was wir beide da gerade gesprochen haben, wahnsinnig spannend. Denen wünsche ich auch ganz viel Freude beim Zuhören. Und es wird welche geben, die sagen, ja, ist jetzt nicht meins, ist für mich aber auch okay. Also ich glaube auch, es geht im Leben nie darum, allen zu gefallen. Es geht immer nur darum, den Richtigen zu gefallen. Und ich freue mich über die. Ich habe lange eigentlich begonnen oder überlegt, ein Buch zu schreiben. Und was mich immer gehindert hat, und ich habe jetzt angefangen damit, aber was mich immer gehindert hat, war, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich habe ja gar nichts zu erzählen. Und dann hat ein sehr, sehr guter Freund von mir gesagt, der Autor ist, der hat gesagt, schreib's nicht für die anderen, schreib's für dich. Und es wird dann da draußen, wenn du es nur für dich schreibst, wird es 5 Menschen geben oder 5.000 oder 5 Millionen oder 5 Milliarden Menschen, die das, was du geschrieben hast, für dich selbst cool finden. Und in Wahrheit geht es genau darum. Ja. Und ich habe diesen Podcast jetzt vielleicht gar nicht so gemacht für ganz viele Menschen da draußen, sondern vielmehr auch für uns beide da jetzt gerade. Ja. Und es wird da draußen Menschen geben, die werden damit Spaß haben.
Rode, ich danke dir. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen, dich zu interviewen. Habe es auch irrsinnig spannend gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei Via Developers. Du wirst sicher enorm viel Spaß haben, so wie ich dich kenne. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt auf dein Tun bei Via Developers und den Werdegang des Schiffs, das du gerade baust.
Julia, vielen, vielen Dank. Dankeschön.